Ein grelles, blendendes Licht durchdrang meine Augenlider. Ich stöhnte gequält, während ich mich aufrichtete, und sofort begann sich alles um mich zu drehen. Mein Magen zog sich zusammen wie ein nasser Lappen, und ein erbarmungswürdiger Brechreiz stieg in mir auf. Instinktiv wollte ich mich zur Seite drehen, um in den Mülleimer zu kotzen, den ich normalerweise neben meinem Bett hatte, doch stattdessen starrte ich auf kalten Betonboden. Wo war ich? Meine Hände tasteten umher. Unter mir befand sich eine dünne Pritsche aus hartem Metall, und als meine Füße den Boden berührten, lief mir eine eisige Kälte über den Rücken. Vor mir ragten matte, grün lackierte Gitterstäbe empor, die mich von einem kleinen Büro trennten. Dort saß ein uniformierter Beamter, der entspannt auf seinem Handy tippte, als wäre alles völlig normal. Ich jedoch hatte das Gefühl, in einem Albtraum aufgewacht zu sein. Ein Schwall Übelkeit ließ sich nicht länger zurückhalten. Ohne jede Vorwarnung schoss mir das Erbrochene aus dem Mund, heiß und bitter, und ergoss sich über den Boden der Zelle. Es stank erbärmlich. Der Polizist schaute gelangweilt hoch, verzog das Gesicht und erhob sich langsam. »Na komm schon, Junge, wenn dir übel ist, sag das gefälligst vorher«, knurrte er und näherte sich mit einem genervten Ausdruck im Gesicht. Ich hustete und spuckte den letzten Rest eines halb verdauten Corned-Beef-Auflaufs aus, dann hob ich den Blick zu dem Mann. In seinen Augen war keine Spur von Mitleid, nur die Verachtung für einen weiteren 20-jährigen Idioten, der zu tief ins Glas geschaut hatte. Normalerweise hätte ich widersprochen, protestiert. Aber in diesem Moment konnte ich seinen abwertenden Blick verstehen. »Officer, das muss ein Irrtum sein«, stammelte ich meine Stimme rau. Der Beamte verschränkte die Arme und trat näher an die Gitterstäbe. Auf dem Namensschild stand »Officer Granger«. »Ein Irrtum? Wirklich? Dann denk mal genau nach, was letzte Nacht passiert ist. Und schau mir dann in die Augen und sag mir nochmal, dass du denkst, das hier sei ein Missverständnis.« Ich rieb mir die Stirn. Mein Kopf pochte, als hätte jemand mit einem Vorschlaghammer dagegen geschlagen. Aber ich zwang mich, die Gedankenfetzen zusammenzusetzen. Mein Gedächtnis war wie ein zerbrochener Spiegel, scharfkantig, unvollständig. Ich war in der Bar, im Sullivans. Ich glaube, ich hatte ein paar Cocktails. »Ein paar?« Granger hob eine Augenbraue. Ich seufzte. »Okay. Viele. Mehr, als ich sollte. Und dann...« Ich stockte. Schuldgefühle überrollten mich wie eine Welle. Ich senkte den Blick. »Einer meiner Freunde wollte mir die Autoschlüssel wegnehmen. Ich hab ihn geschlagen. Auf die Nase. Es gab eine blutige Szene und ich wurde rausgeworfen.« »Aha. Und das ist das Letzte, woran du dich erinnerst?« Grangers Ton wurde schärfer. Ich nickte. »Ich schwöre es. Danach ist alles wie ausgelöscht.« Der Officer verzog das Gesicht zu einem verächtlichen Grinsen. »Du erinnerst dich also nicht daran, dass du in Schlangenlinien gefahren bist? Dass du fast eine Familie mit zwei Kindern überfahren hast? Nein? Na dann lass dir gesagt sein, es ist passiert. Und du steckst tiefer in der Scheiße, als du es dir vorstellen kannst.« Mir wurde kalt, eiskalt. Mein Herzschlag setzte für einen Moment aus. Das konnte nicht wahr sein. Ich war ein Monster. Wenn das stimmte, hatte ich jede Strafe verdient. Ich wollte mich geschlagen geben, einfach warten, bis der Richter das Urteil sprach. Doch dann dachte ich an meine Mutter, an ihre warmen Augen, ihre aufopfernde Fürsorge. Sie hatte jahrelang gespart, um mir ein Studium zu ermöglichen. Ich konnte sie nicht so enttäuschen. Ich musste einen Ausweg finden. »Officer Granger?« Ich blinzelte und versuchte, seinen Namen auf dem Schild zu entziffern. »Es muss doch einen anderen Weg geben. Ich könnte kostenlos bei euch auf dem Revier arbeiten oder Sozialstunden leisten. 5 Jahre lang, wenn's sein muss. Bitte!« Granger schnaubte spöttisch. »Ich muss gar nichts, du hast dir das eingebrockt. Und jede Tat hat Konsequenzen, Junge.« Er kehrte zurück zu seinem Schreibtisch. Tränen stiegen mir in die Augen. Alles war vorbei. Mein Leben. Meine Zukunft. Alles, wofür ich gearbeitet hatte. In einem Anfall von Panik stolperte ich zur Zellentür, trat fast in mein Erbrochenes und flehte: »Bitte, ich tue alles. Ich kann das meiner Mutter nicht antun. Sie hat ihr ganzes Leben für mich geopfert.« Granger hob langsam den Kopf. Etwas in seinem Gesicht veränderte sich. Ein Lächeln schlich sich auf seine Lippen, aber es war kein freundliches. Es war kalt, berechnend und unheimlich. Mein Magen verkrampfte sich. »Alles, ja?« fragte er, während er aufstand und mit einem Schlüssel zur Tür kam. Ich nickte, meine Stimme kaum hörbar. »Ja, alles.« »Gut, dann komm mit, es gibt etwas, das wir besprechen müssen.« Er öffnete die Zelle und ich trat unsicher hinaus. Mein Magen rebellierte noch immer, doch die Angst überdeckte alles. Ich folgte Officer Granger durch die kargen Flure der kleinen Polizeistation in ein kleines Büro. Er setzte sich hinter den Schreibtisch und musterte mich mit seinen glitzernden Augen, wie ein Raubtier, das seine Beute studierte. »Ich habe ein Angebot für dich, das dich interessieren könnte«, begann er langsam, während sich sein Lächeln zu einem unnatürlich breiten Grinsen verzog. In diesem Moment hatte ich das Gefühl, als hätte ich die Schwelle zu etwas Dunklem und Unaussprechlichem überschritten. Und ich wusste noch nicht, wie tief das Kaninchenloch wirklich war. Das Büro war spärlich eingerichtet. Ein verbeulter Aktenschrank stand in der Ecke. Eine flackernde Lampe hing über dem Schreibtisch und der muffige Geruch von kaltem Kaffee und vergilbtem Papier lag in der Luft. Officer Granger lehnte sich langsam zurück in seinen knarrenden Stuhl und verschränkte die Arme hinter dem Kopf. Sein Blick war auf mich gerichtet, so durchdringend, dass ich unwillkürlich fröstelte. »Setz dich«, befahl er. Ich nahm Platz, zögernd, wie ein Schüler vor dem Direktor. Meine Gedanken rasten, mein Magen drehte sich, nicht nur wegen des Katers, sondern wegen der Angst vor dem, was er gleich sagen würde. Granger beugte sich vor, seine Stimme wurde leiser, beinahe verschwörerisch. »Ich kann dafür sorgen, dass das hier verschwindet. Kein Verfahren, keine Anklage, kein Gerichtstermin. Dein Führerschein bleibt dir erhalten und du gehst aus dieser Sache sauber raus.« Ich starrte ihn an. Es klang zu gut, um wahr zu sein. »Wie soll das gehen?« Wieder dieses widerwärtige Grinsen, das nichts Gutes verhieß. »Du besorgst mir innerhalb der nächsten 24 Stunden $10.000, bar, und zwar bis morgen Abend.« Der Schlag traf mich wie eine Abrissbirne. Ich schnappte nach Luft. »Was? Ich bin Student. Ich habe nicht mal $100 auf dem Konto. Wie soll ich das denn schaffen?« Granger schüttelte langsam den Kopf, als hätte er genau mit dieser Reaktion gerechnet. Dann griff er in die Schublade seines Schreibtisches und holte ein gefaltetes Blatt Papier hervor. Er schob es langsam über den Tisch zu mir. Es war ein Flyer, leicht vergilbt, als wäre er schon durch viele Hände gegangen. Ich warf einen kurzen Blick darauf und mein Herz setzte einen Schlag aus. »Verbringe eine Nacht im Anwesen Ravencroft. Verdienst $10.000. Keine Bedingungen. Keine Fragen.« Ich sah auf. »Das ist doch ein Witz, oder?« Granger schüttelte den Kopf. »Kein Witz. Du gehst da heute Nacht hin, bleibst bis 6 Uhr morgens und wenn du es schaffst, lebendig wieder rauszukommen, gehört das Geld dir. Dann bringst du es mir und wir vergessen, dass du überhaupt hier warst.« Meine Kehle war trocken. Ich hatte von Ravencroft gehört. Jeder hatte das. Es war ein altes Herrenhaus am Rande der Stadt, tief in einem verlassenen Viertel, umgeben von einstürzenden Häusern und leerstehenden Grundstücken. Man erzählte sich Geschichten über Menschen, die dort hinein und nie wieder herausgegangen waren. Zwei meiner Kommilitonen aus dem ersten Semester hatten es gewagt und waren nie zurückgekehrt. Der Gedanke daran jagte mir einen kalten Schauer über den Rücken. »Das ist Wahnsinn«, flüsterte ich. »Du weißt ganz genau, was man sich über dieses Haus erzählt.« Granger zuckte mit den Schultern. »Entscheide selbst. Die andere Option ist, dass ich dich da wieder einsperre, den Bericht schreibe und dir die volle Härte des Gesetzes aufhalst. Ein Jahr Gefängnis, tausende Dollar an Strafen, Führerscheinentzug für ein ganzes Jahr. Alles, weil du zu stolz warst, einen Freund dein Auto fahren zu lassen. Ich schluckte hart. Ich brauche Zeit zum Nachdenken. Du hast bis heute Abend. Ich fahre dich persönlich hin. Ich starrte den Flyer an, mein Puls hämmerte. Ich wollte schreien, fluchen, davonlaufen, aber innerlich wusste ich es längst. Ich hatte keine Wahl. 5 lange Stunden verstrichen, während ich in der Zelle saß, das Gesicht in den Händen vergraben. Ich hatte das Erbrochene notdürftig beseitigt. Granger hatte mir ein Stück Brot und ein Glas Wasser gegeben, als wollte er beweisen, dass er nicht völlig herzlos war. Doch seine Augen verrieten etwas anderes. Etwas, das mich nicht losließ, etwas Unnatürliches. Als er mich schließlich rief, war es fast 6 Uhr abends. »Zeit«, sagte er knapp und führte mich hinaus zur eiskalten Abendluft. Ich hätte den frischen Wind genießen können, aber stattdessen zitterte ich, nicht vor Kälte, sondern vor dem, was vor mir lag. Granger öffnete die Hintertür eines Streifenwagens. »Rein mit dir«, ich verzog das Gesicht. »Nicht mal auf dem Beifahrersitz?« »Nein. Und hör auf, Zeit zu verschwenden.« Ich stieg ein. Während der Fahrt versuchte ich, mir Mut zuzureden. Vielleicht war es ja doch nur eine Mutprobe. Vielleicht wollten sie mir einfach Angst einjagen. Vielleicht war nichts Übernatürliches an diesem Haus. Vielleicht... Doch je näher wir dem verlassenen Viertel kamen, desto mehr zerfielen meine Hoffnungen. Die Straßen waren leer, keine Menschenseele zu sehen. Die Häuser, die einst hier gestanden hatten, waren verschwunden. Nur leere Fundamente blieben zurück. Als hätte jemand beschlossen, das gesamte Viertel auszulöschen. »Warum ist das hier alles abgerissen worden?«, fragte ich vorsichtig. Granger schaute nicht zu mir. »Raues Pflaster. Zu viel Kriminalität. Niemand wollte hier wohnen, also hat man es abgerissen. Einfacher so.« Ich wollte widersprechen. Etwas daran stimmte nicht. Aber sein Tonfall ließ keinen Zweifel zu. Die Diskussion war beendet. Dann kam es in Sicht. Das Anwesen Ravencroft. Ein riesiges Herrenhaus, von einer weißen Mauer umgeben, mit hohen schmiedeeisernen Toren. Überall auf dem Rasen standen Marmorstatuen seltsamer Gestalten, die ich nicht erkannte. Der Garten war perfekt gepflegt. Das Haus selbst leuchtete golden im Licht der untergehenden Sonne. Es war wunderschön und vollkommen falsch. Granger drückte auf einen Knopf am Tor. Ein lautes Knacken ertönte, dann sprach eine Stimme aus der Gegensprechanlage. Tief, kratzig. »Passwort?« »Promiskuität«, antwortete Granger ohne Zögern. Die Tore öffneten sich langsam. Ein kalter Windhauch zog mir über den Nacken. Granger hielt vor der Eingangstreppe und drehte sich zu mir. »Das ist dein Halt. Steig aus. Was soll ich sagen, wenn ich klingle? Sag einfach, dass du für die Nacht da bist. Die wissen Bescheid. Viel Glück, Junge.« Ich stieg aus, meine Knie weich wie Gummi. Granger fuhr davon, ohne sich noch einmal umzudrehen. Ich war allein. Ich stand vor der massiven Eingangstür. Mein Herz schlug wie wild. Dann hob ich die Hand, klingelte und wartete. Die Tür öffnete sich, doch nicht von einem Menschen. Vor mir stand ein kleines Mädchen. Oder etwas, das so aussah. Ihr Haar war lila und reichte bis zu den Knien. Ihre Zähne waren spitz wie Nadeln, und auf ihrem Kopf wuchsen 2 geschwungene Hörner. Mir wurde schwarz vor Augen, als sie sagte, »Bitte, komm herein, du riechst absolut köstlich.« Ich stand wie angewurzelt im Türrahmen. Die Gestalt vor mir war klein, vielleicht 8 oder 9 Jahre alt, wenn man nach der Größe ging. Doch nichts an ihr war kindlich. Die lila Haare glänzten im sterbenden Licht des Abends und hingen wie ein Vorhang bis zu ihren Knien. Ihre Augen waren tief violett und funkelten in einem seltsamen Licht. Das Unheimlichste aber waren ihre Zähne.
Reihen messerscharfer Spitzen, wie aus einem Haifischmaul. Und dann diese Hörner, zwei schwarze geschwungene Gebilde, die aus ihrem Schädel wuchsen wie aus dem Fleisch einer verdorbenen Frucht. Du bist kein normales Kind, stammelte ich und wich einen halben Schritt zurück. Sie schnupperte in meine Richtung, die Nase leicht erhoben wie ein Tier, das eine Fährte wittert. Ich bin ein sogenannter Lesser Demon, sagte sie mit honigsüßer Stimme, in der sich etwas vibrierte, das mein Magengefühl zusammenzog. Und anscheinend hat dir niemand erklärt, was hier wirklich vor sich geht. Nein, nicht wirklich, murmelte ich. Granger hat mir nur gesagt, ich soll die Nacht überleben und dass es $10,000 dafür gibt. Sie schnaubte leise, als hätte ich etwas ausgesprochen Dummes. Natürlich hat er das. Typisch. Na komm rein, bevor du noch von irgendetwas gefressen wirst. Ich zögerte. Du hast gesagt, ich rieche köstlich. Du wirst mich nicht essen, oder? Ihre Augen verengten sich. Natürlich nicht. Ich bin kein Tier. Ich würde mir den Magen verderben. Menschen schmecken roh scheußlich. Beruhigend war das nicht. Aber dennoch trat ich vorsichtig ein. Die Tür schloss sich hinter mir mit einem gedämpften Knall, und sofort legte sich ein seltsames Gefühl auf meine Haut, wie ein hauchdünner Schleier aus elektrischer Ladung. »Ich heiße Jezebel«, sagte sie, als sie an mir vorbeiging. Ihre Schritte waren kaum zu hören. »Folge mir. Ich bringe dich zum Wartezimmer. Dort erkläre ich dir die Regeln.« Ich trottete hinter ihr her durch das Foyer des Hauses. Der Anblick verschlug mir den Atem. Eine gewaltige, doppelläufige Treppe führte nach oben, flankiert von golden verzierten Geländern. Über uns hing ein gewaltiger Kronleuchter, so prunkvoll, dass er in einem Schloss nicht fehl am Platz gewesen wäre. Der Boden glänzte wie schwarzes Glas und an den Wänden hingen Gemälde, Porträts seltsamer Menschen mit zu vielen Zähnen, zu langen Gliedmaßen oder leeren Augen. »Wie kann sich jemand so ein Haus leisten?«, flüsterte ich. Jezebel grinste. »Alexander Ravencroft besitzt mehr Macht, als du dir vorstellen kannst.« Ich schluckte. Ihr Tonfall ließ keinen Zweifel daran, dass sie ihren Herrn mit Ehrfurcht oder Angst erwähnte. Sie führte mich in einen langen Flur. Die Tapeten waren weiß und gold, der Teppich tiefrot. Am Ende stand eine schwarze Tür mit einem ebenso schwarzen Türknauf. Sie schien das Licht zu verschlucken, statt es zu reflektieren. Ich blieb stehen. »Was ist da drin?«, fragte ich leise. »Das ist der Warteraum«, erklärte Jezebel. »Du wirst ein paar Minuten darin verbringen. Ich erkläre dir dort alles, was du wissen musst. Und dann beginnt deine Prüfung.« »Prüfung«. Das klang schlimmer als alles, was ich mir bisher vorgestellt hatte. Jezebel öffnete die Tür und bedeutete mir einzutreten. Der Raum war klein und schlicht. Ein rotes Sofa stand an der Wand, über ihm eine digitale Uhr, deren rote Ziffern unaufhörlich vor sich hin tickten. Die Zeit lief, und zwar ab jetzt. »Setz dich«, befahl sie. Ich gehorchte. Sie zückte ein Stück Papier und begann vorzulesen, mit monotoner Stimme, als hätte sie das schon 100-mal getan. »Regel 1. Wenn du ein lautes Brüllen aus den Tiefen des Hauses hörst, verstecke dich sofort. Der Yeti ist nicht freundlich.« Ich runzelte die Stirn. »Ein Yeti?« »Regel 2. Wenn du Hunger bekommst, darfst du die Küche aufsuchen, aber nichts mit Clementinen essen. Sie sind strengstens verboten.« »Warum?«, fragte ich. »Halt die Fragen bis zum Schluss«, fauchte sie und fuhr fort. »Regel 3. Es gibt keinen Schlafplatz. Wenn du länger als 5 Minuten schläfst, wirst du disqualifiziert. Die Strafe bestimmt Master Ravencroft persönlich.« Ich schluckte. Mein Kater würde das nicht leicht machen. »Regel 4. Du wirst möglicherweise ein Mädchen namens Elara treffen. Lass die dir unter keinen Umständen ihre Texte zeigen.« »Texte?« »Keine Fragen. Regel 5. Verweile niemals zu lange an einem Ort. Wenn du dich zu lange aufhältst, wird dich die Leere finden. Sie ist langsam, aber tödlich. Mir wurde übel. Regel 6. Wenn du Master Ravencroft persönlich triffst, erweise ihm höchsten Respekt. Jede Respektlosigkeit wird schwer bestraft. Jezabel ließ das Blatt sinken und sah mir direkt in die Augen. Ihre Pupillen hatten sich zu Schlitzen verengt. Das sind die Regeln. Verstehst du sie? Ich zwang mich zu einem Lächeln. Klar, lauf vor Monstern weg, iss nur Junkfood, schlaf nicht ein, keine Literatur, bleib in Bewegung und sei kein Idiot. Hab ich das richtig zusammengefasst? Jezabel blinzelte, dann zuckte sie mit den Schultern. Du hast es erfasst. Viel Glück, Brandon. Du wirst es brauchen. In dem Moment ertönte ein lauter Summer. Die schwarze Tür öffnete sich wie von Geisterhand. Dahinter lag der Flur, der mich in die Dunkelheit führte. Deine Prüfung beginnt jetzt, sagte Jezabel mit einem letzten vielsagenden Lächeln. Ich stand langsam auf. Mein Herz pochte in meinem Hals. Ich trat in den Flur, drehte mich noch einmal um, wollte eine letzte Frage stellen, doch die Tür schlug mir vor der Nase zu. Ich war allein. Die Tür hinter mir war mit einem dumpfen Schlag ins Schloss gefallen. Ich stand nun ganz allein im endlosen Korridor des Ravencroft-Anwesens. Das Licht war schummrig, als würden die Lampen absichtlich nicht ihr volles Leuchten zeigen, als ob das Haus selbst nicht wollte, dass ich zu viel sah. Die Stille war beklemmend, nicht vollkommen, aber erfüllt von entfernten Geräuschen. Ein Tropfen, der regelmäßig aufschlug, ein entferntes Knarren, ein Wispern, das durch die Wände zu dringen schien. Ich zwang mich, tief durchzuatmen. Der Puls pochte mir in den Ohren, mein Magen krampfte sich zusammen. Ich war kein Held, kein mutiger Abenteurer, ich war Brandon. Ein verkatertes, verzweifeltes Wrack, das in ein Höllenhaus hineingeschubst wurde, um einer Strafe zu entgehen, die ich vielleicht verdient hatte. Ein leises Magenknurren unterbrach meine Gedanken. Ich erinnerte mich an Regel 2. Die Küche war erlaubt, mit einer großen Ausnahme, keine Clementinen. Offenbar konnte selbst in einer dämonischen Welt ein Stück Obst den Unterschied zwischen Leben und Tod bedeuten. »Na schön«, murmelte ich. »Dann eben die Küche zuerst.« Ich bewegte mich vorsichtig vorwärts, bog um eine Ecke und sah einen weiteren Korridor. Ich ging weiter. Wieder eine Ecke. Noch ein Korridor. Wiederum identisch. Weiß-goldene Tapeten. Roter Teppich. Keine Türen. Keine Fenster. Nur dieser sich wiederholende, sterile Wahnsinn. Nach dem vierten identischen Gang überkam mich ein unangenehmes Gefühl. Ich drehte mich um und hinter mir lag ein weiterer Flur. Ich hatte keinen Anfangspunkt mehr. Es war, als ob sich das Haus mit mir drehte, als ob es spielte. Ich entschloss mich, zurückzugehen. Doch anstatt im selben Flur zu landen, betrat ich die Küche. Ich blieb abrupt stehen. Das war unmöglich. Ich hatte gerade einen geraden Gang zurückgelegt. Keine Abbiegung, kein Richtungswechsel. Und doch stand ich plötzlich in einem völlig anderen Raum. Ein heller, weitläufiger Küchenbereich breitete sich vor mir aus mit hölzernen Arbeitsflächen, glänzenden Töpfen und einem überdimensionierten Herd. Kupfertöpfe hingen an Haken von der Decke. Die Luft war schwer von Gewürzen und dem leichten Geruch von etwas Süßem, das gerade frisch gebacken wurde. Dann sah ich ihn. Ein dicker Mann in einer weißen Kochuniform stand am Tresen und rollte mit seltsamer Gelassenheit Teig aus. Seine Haut war bleich, sein Haar feuerrot und gelockt, und aus seiner Stirn ragten zwei kleine Hörner. Er hob den Blick, als er mich bemerkte, und lächelte. Aber es war kein freundliches Lächeln. Es war das Grinsen eines Metzgers, der sich auf seine nächste Lieferung freut. »Na sowas. Besuch. Ich bin Lucien, der Küchenchef.« »Und du musst der neueste Gast sein«, sagte er mit einer Stimme, die gleichzeitig herzlich und bedrohlich klang. Ich trat einen Schritt zurück. »Ja, ich wollte nur kurz was essen. Mein Magen knurrt.« Lucien deutete großzügig zur Speisekammer. »Dann bedien dich. Alles, was du brauchst, um durch die Nacht zu kommen, liegt dort drin. Aber keine Clementinen. Die sind tabu, klar? Ich nickte. Ich öffnete vorsichtig die Speisekammer und mein Herz sank. Die riesigen Regale waren nahezu leer. Bis auf eine staubige Schachtel mit 3 Salzkeksen war nichts da. Ich hob die Schachtel an, schüttelte sie. Es klapperte hohl. »Das ist alles?« fragte ich ungläubig. »Eine Speisekammer von der Größe einer Turnhalle und ihr habt 3 Cracker?« Lucien lachte. »Sei froh, dass du überhaupt was bekommst. Der Lieferjunge ist unterwegs. Vielleicht kommt später noch was nach.« Ich seufzte und wollte die Kekse gerade nehmen, als Lucien die Dose zur Seite schob und eine metallene Keksdose öffnete. Ein betörender Duft strömte heraus. Süß, butterig, mit einem Hauch von Karamell. Ich trat wie hypnotisiert näher. »Frisch gebacken. Karamell-Brownies«, sagte Lucien. »Hab extra ein paar mehr gemacht. Probier ruhig.« Ich zögerte. Die Regel mit den Clementinen. Ich musste sicher sein. »Was ist da drin?«, fragte ich. »Das Übliche«, antwortete Lucien, während er sich demonstrativ die Hände an der Schürze abwischte. »Zucker, Mehl, Eier, Karamell, Haselbeeren und Clementinen.« Ich spuckte das Stück, das ich bereits abgebissen hatte, schlagartig in die Spüle. Der Geschmack hatte mich kurz in Ekstase versetzt. Jetzt brannte er auf meiner Zunge wie Gift. Ich spülte hektisch mit kaltem Wasser nach, während Lucien hinter mir leise kicherte. »Was zum Teufel, Mann!« rief ich. »Willst du mich umbringen?« Luciens Lächeln wurde breiter, seine Pupillen verengten sich. »Ich will, dass du verlierst. Verlierer landen bei mir, und ich habe schon lange kein Menschenfleisch mehr gekocht.« Ich wich zurück, mein Atem ging flach. Der Koch trat einen Schritt näher. »Kleiner Tipp«, sagte er, »die Wesen in diesem Haus sind nicht hier, um dir zu helfen. Und Dämonen, die sind am wenigsten auf deiner Seite.« Ich stolperte rückwärts, mein Blick noch immer auf ihn gerichtet, und dann drehte ich mich um und rannte. Ich hörte ihn hinter mir lachen, ein tiefes, keckerndes Lachen, das sich wie Ölflecken auf meiner Haut anfühlte. Ich floh aus der Küche, keuchend, mein Herz raste, mein einziger Gedanke, weg, nur weg. Als ich mich schließlich wieder traute, langsamer zu gehen, befand ich mich in einem anderen Flur. Diesmal sah er nicht aus wie die anderen. Er war schmaler, die Wände dunkler. Die Luft war kühler hier. Es roch nach Staub und alter Farbe. Ich wusste es noch nicht, aber hinter einer dieser Türen wartete jemand, der mir nicht das Leben nehmen wollte, sondern mir die Wahrheit zeigen würde. Doch auch Wahrheit hat ihren Preis. Die Gänge des Hauses schienen sich endlos zu dehnen, als würden sie sich jedes Mal ein wenig verändern, sobald ich mich von ihnen abwandte. Ich spürte, wie das Ravencroft-Anwesen mit mir spielte, mich testete, mich prüfte und mich zugleich verhöhnte. Die Regeln hallten in meinem Kopf wider. Kein Schlaf, keine Clementinen, keine langen Aufenthalte an einem Ort und vor allem immer in Bewegung bleiben. Aber mein Körper machte nicht mit. Mein Magen knurrte mittlerweile laut genug, um in einem Horrorfilm das Sounddesign zu übernehmen, und mein Kopf pochte rhythmisch mit jedem Schritt, ein Überbleibsel meines Katers und des emotionalen Stresses. Ich musste etwas essen. Irgendetwas. Vielleicht würde ich ja später zurück zur Küche finden, wenn der ominöse Lieferjunge von Lucien tatsächlich etwas gebracht hatte. Ich lief einen Flur entlang, bog nach links, dann wieder rechts, dann geradeaus, nur um erneut in einem identischen Gang zu stehen. Ich glaubte, verrückt zu werden. Jeder Gang sah gleich aus, aber mein inneres Gefühl sagte mir, dass ich mich im Kreis drehte, obwohl ich mich gar nicht bewegte. Nach dem 9. Versuch, aus dem Labyrinth auszubrechen, blieb ich stehen, schloss die Augen und flüsterte vor mich hin. Ah, na, mich hin. Bitte. Bitte einfach irgendwo hin, wo es eine Tür gibt. Irgendein Hinweis, dass ich hier nicht ewig gefangen bin. Als ich die Augen wieder öffnete, stand ich vor einer Tür. Ich hatte sie nicht kommen sehen. Sie war einfach da. Mit angehaltenem Atem drückte ich die Klinke herunter und trat wieder in die Küche. Aber nicht in dieselbe wie vorher. Dies war eine andere Version, verlassener, staubig. Die einst glänzenden Oberflächen waren stumpf, das Licht flackerte unruhig und in der Luft lag ein metallischer Geruch, wie von altem Blut oder rostigem Eisen. Die Tür fiel hinter mir ins Schloss. Und dann stand er wieder da. Lucien. Dieselbe weiße Kochjacke. Dieselbe rote Lockenmähne. Dieselben kleinen Hörner. Nur, dass er dieses Mal nicht lächelte. »Du bist zurück«, sagte er. Seine Stimme war tiefer als zuvor. »Hungrig?« Ich zögerte, nickte dann langsam. Mein Magen schrie förmlich nach Nahrung, doch meine Angst schrie lauter. »Was ist mit dem Lieferjungen?« Lucien deutete wortlos zur Speisekammer. Ich ging hin, öffnete sie, und tatsächlich, diesmal standen mehrere Konserven in den Regalen, eingemachtes Gemüse, Nudeln, sogar einige abgepackte Sandwiches. Nichts, das frisch wirkte, aber immerhin essbar. Ich griff nach einem Sandwich, inspizierte die Verpackung und las laut: Thunfisch, Salat, Mayonnaise, keine Clementinen. »Was für ein Glück«, flüsterte Lucien hinter mir. Ich biss vorsichtig hinein. Der Geschmack war normal, fast enttäuschend normal. Und doch war ich dankbar. Mein Magen entspannte sich ein wenig, die pochenden Kopfschmerzen ließen nach. Ich aß das Sandwich vollständig auf und in dem Moment wurde mir bewusst, wie gefährlich dieser Ort war. Nicht nur wegen der Dämonen, der Monster oder der Regeln, sondern weil er dich glauben lassen wollte, dass es für einen Moment in Ordnung sei, dass du sicher seist, dass du dich entspannen könntest. Aber das war alles Teil des Spiels. Ich drehte mich zu Lucien um. Er hatte sich in der Zwischenzeit wieder dem Teig zugewandt. Mit ruhigen, kontrollierten Bewegungen rollte er ihn aus, schnitt ihn, formte ihn. Ich wollte ihn nicht erneut reizen, doch da war eine Frage, die mir auf der Zunge brannte. »Du hast gesagt, du hoffst, dass ich verliere«, sagte ich. »Was passiert mit denen, die verlieren?« Er hielt inne. Die Teigrolle blieb auf halber Strecke stehen. Dann sah er über die Schulter hinweg zu mir. »Sie verschwinden«, sagte er leise. »Sie werden Teil des Hauses. Manche dienen als Energiequelle für die Leere. Andere«, er leckte sich die Lippen, »landen auf meinem Tisch. Nicht sofort, natürlich. Erst wenn Ravencroft genug mit ihnen gespielt hat.« Mir wurde speiübel. »Aber warum?«, flüsterte ich. »Warum erlaubt ihr das?« Lucien lächelte wieder, dieses Mal breiter als je zuvor. »Weil wir es können. Weil Menschen gierig sind. Und weil Ravencroft einen Pakt geschlossen hat. Dieses Haus ist nicht nur ein Ort. Es ist ein System. Ein lebendiger Körper. Und jeder Mensch, der hier hereintritt, ist ein Organ, das geprüft wird. Wenn es funktioniert, wird es entlassen. Wenn nicht, wird es ersetzt.« Ich wich zurück. Ich konnte dieses Gespräch nicht weiterführen. Ich musste hier raus. »Danke für das Sandwich«, sagte ich hastig, wandte mich zur Tür, doch sie war verschwunden. Nur glatte Wand, kein Ausgang. »Was zum...« Lucien schnaubte belustigt. »Dachtest du, du kannst gehen, wann du willst? Das Haus entscheidet, wann du bereit bist.« Ich wirbelte herum, panisch. Die Luft schien dicker zu werden, schwerer. Mein Herz pochte wieder schneller. Die Angst kroch zurück. Und dann, endlich, erschien auf der gegenüberliegenden Seite eine neue Tür. Einfach so. Aus dem Nichts. Ich rannte hindurch, ohne mich umzusehen. Als ich auf der anderen Seite ankam, keuchte ich. Ich stand wieder in einem Flur. Es war kälter als zuvor und dunkler. Die Wände wirkten nun feucht, fast lebendig. Ich hörte ein fernes Tropfen, ein Atmen vielleicht. Das Haus war nicht nur ein Ort, es war ein Wesen. Und es hatte mich nun vollständig geschluckt. Ich rannte weiter, ohne zu wissen, wohin. Die Flure des Ravencroft-Anwesens dehnten sich vor mir aus wie ein endloser Schlund, verschlangen mich Raum für Raum, als wollten sie mich mürbe machen, brechen, verschlingen. Jeder Schritt hallte in den Wänden wider, und jedes Echo klang fremder, als hätte es ein anderes Tempo, einen anderen Rhythmus. Mein Atem ging stoßweise, mein Herz raste. Ich hatte die Orientierung verloren und, schlimmer noch, mein Zeitgefühl. Ich wusste nicht, wie spät es war. Ich erinnerte mich, dass Jezabel mir etwas davon erzählt hatte, wie wichtig es sei, wach zu bleiben und die Zeit im Auge zu behalten. Doch ich hatte keine Uhr, kein Handy, keinen Hinweis darauf, wie lange ich schon umherirrte. Alles, was ich wusste, war, dass ich am Leben war und dass ich jede Sekunde näher am Wahnsinn war. Dann, wie durch Zufall, betrat ich einen Raum, der mir seltsam bekannt vorkam. Es war das Wohnzimmer, an dem ich ganz am Anfang vorbeigegangen war. Der Kamin brannte noch immer, das Feuer war ruhig, fast beruhigend. Und dort, auf einem der Samtsessel, saß sie, Jezabel. Sie nippte an einer dampfenden Tasse Tee, die ihr perfekt in der Klauenhand lag. Ihre violetten Augen verfolgten mich, als ich langsam näher trat, noch immer außer Atem, verwirrt, erschöpft. »Du siehst aus, als hättest du einen Drachen überlebt«, sagte sie, ohne aufzusehen. »Lucien hat mir fast Clementinen untergejubelt«, keuchte ich. »Und das Haus, es lebt, es bewegt sich.« »Natürlich tut es das.« Sie stellte die Tasse ab und sah mich ernst an. »Und das ist nur der Anfang.« Ich schluckte. »Ich brauche Hilfe. Ich weiß nicht, wie viel Zeit vergangen ist. Ich habe nichts, um die Zeit zu messen.« Sie seufzte, zog ein kleines, goldenes Objekt aus ihrer Tasche und warf es mir zu. Ich fing es gerade noch auf. Eine filigrane Taschenuhr, wunderschön verziert, mit fein gravierten Symbolen auf dem Deckel. »Leihweise«, sagte sie. »Aber wehe, du beschädigst sie.« »Danke«, murmelte ich, klappte die Uhr auf und starrte auf die Uhrzeit. 1.47 Uhr. Wenn ich Glück hatte, war das die wahre Zeit. Nur noch etwas mehr als 4 Stunden. Ich musste durchhalten. Doch dann, wie ein Peitschenhieb, durchbrach ein Brüllen die Stille. Es war kein gewöhnlicher Laut. Es war tief, kehlig, voller Wut. Das Brüllen eines Wesens, das keine Gnade kannte. Der Yeti. Ich erstarrte, starrte Jezabel an. Doch sie lächelte nur. Nicht freundlich, nicht beruhigend, sondern voller Vorfreude. »Die Zeit für Fragen ist vorbei«, sagte sie. Ich riss mich los, rannte durch das Wohnzimmer, warf Möbel um, stolperte fast über den Couchtisch. Hinter mir hallte das Brüllen erneut. Näher. Viel näher. Ich musste mich entscheiden. Zurück in den Flur, der sich ständig veränderte, oder eine andere Richtung? Ich wählte die Treppe. 3 Stufen auf einmal sprang ich hinauf, mein Herz raste. Doch hinter mir krachte es. Etwas Großes, Schweres. Ich wagte einen Blick zurück und wünschte sofort, ich hätte es gelassen. Der Yeti stand unten in der Eingangshalle. Er war monströs, größer als jede menschliche Gestalt. Seine Haut war von schneeweißem Fell bedeckt, doch seine Augen glühten orange wie Kohlen in einem Feuer. Die Zähne, die er fletschte, waren lang und spitz, und seine Krallen bohrten sich in das Holz des Geländers. Er starrte mich an, und ich wusste, dass er mich wollte. Nicht zum Spielen, zum Zerreißen. Ich bahnte, sprintete weiter, hörte, wie die Krallen des Wesens auf den Stufen schrappten, wie sie rutschten, splitterndes Holz, dröhnende Schritte. Dann ein Windhauch. Ich drehte mich reflexartig zur Seite, gerade rechtzeitig, als eine riesige Pranke nach mir schlug und die Wand zerschmetterte, wo ich eben noch gewesen war. Meine Lungen brannten, mein Körper zitterte. Ich rannte auf gut Glück durch den oberen Flur, sprang in den nächsten Raum und riss die Tür hinter mir zu. Ein Schlafzimmer und darin ein Mädchen. Sie saß an einem kleinen Schreibtisch. In der Hand hielt sie einen Stift, vor ihr lag ein Notizbuch. Ihr Haar war tiefschwarz, seidig, glänzend, ihre Haut blass wie Porzellan. Ihre Augen waren von einem Blau, das ich nur mit Edelsteinen vergleichen konnte. Und doch war da etwas Leeres in ihrem Blick. »Hallo?« flüsterte ich. Sie sah auf, hob den Kopf langsam und musterte mich. »Bist du der Neue?« fragte sie. »Brandon, ich suche nur einen Ort zum Verstecken. Der Yeti, er...« Sie hob die Hand. »Du kannst bleiben, solange du willst, solange du nicht meine Texte liest.« Ich fröstelte. Eine Erinnerung stieg in mir auf. Regel 4. Elara. Lies unter keinen Umständen, was sie geschrieben hat. »Bist du Elara?« Sie nickte langsam. Dann wandte sie sich wieder ihrem Notizbuch Tahar zu. Ich stand wie versteinert. Nach allem, was ich gesehen hatte, war dies der erste Moment, in dem jemand oder etwas mir nicht direkt schaden wollte. Es war fast friedlich. Aber die Ruhe war trügerisch. Ich wusste das.
»Warum greift der Yeti die Tür nicht an?«, fragte ich leise. »Ravencroft hat das Haus verzaubert«, antwortete sie tonlos. »Solange du dich an die Regeln hältst, schützt es dich, bis es beschließt, dass du gebrochen bist.« Ihre Stimme war kalt und ehrlich. Ich setzte mich auf den Rand des Bettes, die Uhr fest in meiner Hand. Es war jetzt 2:13, noch 3,5 Stunden. Ich musste überleben. »Warum bist du hier?«, fragte ich schließlich. Elara hielt inne, dann sagte sie ruhig, »weil ich verloren habe.« Ein Schauer lief mir über den Rücken. »Und weil niemand mehr gekommen ist, um mich zu retten.«
Die Minuten verstrichen, und obwohl ich in diesem Schlafzimmer für einen Moment Schutz gefunden hatte, spürte ich, dass dieser Ort nicht für die Ewigkeit gedacht war. Elara sprach wenig, und wenn sie sprach, dann wie jemand, der zu viele Jahre in einem dunklen Raum verbracht hatte. Ihre Worte waren kalt, präzise, aber nicht böse. Vielmehr klangen sie wie das Echo eines gebrochenen Herzens, das nie gehört worden war. »Ich war wie du«, sagte sie plötzlich, ohne aufzublicken. »Eine dumme Studentin mit großen Träumen und leeren Taschen. Das hier war mein Ausweg. Der Flyer, das Versprechen, $10,000 für eine Nacht. Ich hätte wissen müssen, dass es eine Falle ist.« Ich saß auf dem Teppich, die Taschenuhr in meiner Hand, 2:41. Noch über 3 Stunden. Elara erzählte mir von ihrer Familie, von ihrem kleinen Bruder, den sie nie wiedersehen würde, von ihrem Versuch, einen Hilferuf aus dem Haus zu schmuggeln. Doch Ravencroft hatte es herausgefunden. Und als Strafe belegte er sie mit einem Fluch. Jeder, der ihre Worte las, würde sterben. »Und trotzdem schreibe ich weiter«, sagte sie leise, »weil ich sonst ganz verschwinde. Ich versprach ihr, dass ich, falls ich überleben sollte, eine Nachricht an ihren Bruder weitergeben würde. Nur ein Satz. Elara liebt dich. Sie hat dich nie vergessen.« Ihre Lippen zuckten kaum sichtbar. Zum ersten Mal glaubte ich, ein Echo von Hoffnung in ihren Augen zu sehen, doch es war vergänglich. Dann geschah es. Etwas Dunkles begann, sich unter der Tür hindurchzuschieben. Eine schwarze, formlos kriechende Masse, die sich bewegte wie Nebel, der sich gegen den Wind wandte. Elara erstarrte. »Die Leere«, hauchte sie. »Du hast zu lange stillgestanden.« Ich starrte das Ding an, unfähig zu atmen. Die Luft wurde schwer, die Schatten im Raum tiefer. Ich spürte, wie die Angst meine Kehle zuschnürte. Ich wollte rennen, aber meine Beine gehorchten nicht. »Du musst weg«, sagte Elara. Ihre Stimme war jetzt fest, entschlossen. »Nein, ich habe das hierher gebracht. Ich bleibe.« Sie lächelte schwach. »Du bist dumm. Und genau deshalb wirst du vielleicht überleben.« Dann geschah etwas, das ich nie vergessen werde. Elara trat vor, ging auf die Leere zu, die sich nun wie eine Mauer erhob, fast 3 Meter hoch, ein pulsierender Schatten ohne feste Form. »Nimm mich«, sagte sie leise. Ich schrie ihren Namen, wollte nach ihr greifen, doch ihre letzten Worte waren: »Lauf, Brandon, und halte dein Versprechen.« Im nächsten Augenblick war sie verschwunden. Die Leere verschlang sie lautlos. Ich stolperte rückwärts, öffnete die Tür und rannte. Ich rannte wie nie zuvor in meinem Leben. Tränen liefen mir über die Wangen. Die Uhr in meiner Hand sprang auf 2:59 Uhr. Ich wusste, wenn ich jetzt stehen blieb, würde ich als nächstes sterben. Ich verlor jegliches Gefühl für Richtung. Alles, was zählte, war Bewegung. Schritt für Schritt, Atemzug für Atemzug. Und dann eine Tür. Sie stand offen. Dahinter eine Treppe, die nach unten führte. In die Dunkelheit. Ich weiß nicht, was mich dazu brachte, sie hinabzusteigen. Vielleicht Wahnsinn. Vielleicht Hoffnung. Vielleicht der Gedanke, dass der Ursprung all dieses Grauens irgendwo dort unten war. Und dass es Zeit war, dem Grauen selbst ins Gesicht zu sehen. Die Stufen waren aus Stein, feucht, rutschig. Die Luft roch nach Moder und altem Fleisch. Geräusche hallten durch die Gänge. Das Kratzen von Klauen, das Stöhnen uralter Kreaturen, das Wispern von Stimmen, die nicht mehr menschlich klangen. Und dann sah ich sie. Käfige. Dutzende davon, einige wie Gefängniszellen, andere wie Vitrinen aus Panzerglas, Kreaturen darin wie aus Albträumen, knochige Wesen mit leeren Augen, Schatten in Menschengestalt, geflügelte Schemen, schwarze Hunde mit rotglühenden Zungen. Ich erstarrte bei ihrem Anblick, unfähig, meine Gedanken zu ordnen. Das hier war kein Haus. Das hier war ein Zoo. Ein Zoo des Grauens. »Komm näher«, sagte plötzlich eine Stimme. Sie war leise, heiser, durchdrungen von einem zischenden Unterton, der mir das Blut in den Adern gefrieren ließ. Ich drehte mich um. Eine der Zellen war nicht leer. Darin saß ein Mann, oder das, was auf den ersten Blick wie einer aussah. Er trug einfache Kleidung, sein Gesicht war glatt, aber seine Augen waren wie flüssiger Smaragd, leuchtend und unmenschlich. »Wer bist du?« fragte ich. »Ich bin Amaru«, sagte er ruhig. »Und ich kann dir helfen.« Ich wollte weglaufen. Ich wollte nicht noch einmal auf einen weiteren Dämon treffen. Aber irgendetwas an ihm ließ mich stehen bleiben. »Du willst Ravencroft finden, nicht wahr?« Ich schluckte. »Ja.« »Dann befreie mich«, sagte er. »Und ich zeige dir, wo er ist.« »Was, wenn du mich tötest, sobald du frei bist?« Amaru lächelte. Und da sah ich es. Eine gespaltene Zunge blitzte kurz zwischen seinen Zähnen hervor. »Ich bin Vegetarier«, sagte er. »Ich esse lieber Schlangen als Menschen. Gegen meinen Verstand, gegen alle Instinkte, drehte ich mich um und sah einen Schlüsselring an der Wand hängen. Ich nahm ihn, reichte ihn ihm. Er probierte Schlüssel um Schlüssel, bis es klickte. Die Zellentür schwang auf. Amaru trat hinaus, streckte sich, als hätte er Jahrhunderte geschlafen. »Danke«, sagte er. »Ravencroft ist oben. 3. Etage. Die Tür mit dem goldenen Rahmen.« Ich nickte, trat zurück. Doch bevor ich mich entfernen konnte, begann Amarus Körper sich zu verändern. Knochen knackten, Haut dehnte sich. Er wurde länger, schuppiger. Ich wich erschrocken zurück, als er sich vollständig verwandelte, in eine gewaltige, grün schimmernde Schlange mit goldenen Augen. »Leb wohl, Brandon«, zischte er und verschwand im Dunkel. Ich stand allein da. Noch über 2 Stunden Zeit. Und jetzt wusste ich, wo Ravencroft war. Doch ich wusste auch, wer sich dem Teufel nähert, sollte bereit sein, ihm die Hand zu schütteln. Ich stand einen Moment lang still, den Schlüsselring noch immer in der zitternden Hand, während der letzte Nachhall von Amarus zischendem Abschiedsgruß durch die dunklen Korridore hallte. Die Luft im Keller war abgestanden, schwer, als würde sie selbst Jahrhunderte an Erinnerungen mit sich tragen. Ich konnte sie fast riechen. Verzweiflung, Verfall und etwas anderes. etwas wie verbrannter Jasmin. Mit jedem Atemzug schien das Haus sich enger um mich zu legen, als wolle es verhindern, dass ich mein Ziel erreichte. Und doch spürte ich es. Ich war näher denn je. Alexander Ravencroft. Der Name allein ließ meine Nackenhaare zu Berge stehen. Nicht nur, weil er Macht über dieses Haus hatte, sondern weil jeder, der ihn aussprach, ein Stück seiner eigenen Menschlichkeit verlor. Ich machte mich auf den Weg zurück nach oben. Die Treppenstufen schienen sich zu verdoppeln. Jeder Schritt war beschwerlich, mein Körper erschöpft, meine Gedanken ein einziger Nebel aus Angst, Wut und Trauer. Elaras letztes Lächeln verfolgte mich wie ein Schatten. Oben angekommen, fand ich mich erneut in den endlosen Korridoren wieder. Ich wusste, dass die dritte Etage mein Ziel war. Und doch war da die Leere, die sich durch die Flure bewegte. Langsam, lauernd. Ich konnte sie nicht sehen, aber ich fühlte sie. Der Boden vibrierte leise, kaum wahrnehmbar, doch konstant. Ich musste mich beeilen. Ich durchquerte vier Flure, nahm eine Wendeltreppe, die ich vorher nie bemerkt hatte, und stand schließlich in einem Bereich des Hauses, der sich anders anfühlte. Hier waren die Wände aus dunklem Holz, verziert mit goldenen Ornamenten, und die Luft roch nicht mehr modrig, sondern nach Räucherwerk und altem Leder. Ein gewaltiger Teppich zog sich durch die Mitte des Ganges, und entlang der Wände standen Porträts von Männern und Frauen mit leerem Blick und verdrehten Proportionen. Die Taschenuhr in meiner Hand zeigte 4:03 Uhr. Noch knapp 2 Stunden. Ich ging langsam weiter, bis ich vor einer gewaltigen Tür zum Stehen kam. Der Rahmen war golden, glänzend und mit winzigen Symbolen versehen, die ich nicht entziffern konnte. Es gab keine Klinke, kein Schloss, nur eine blanke Oberfläche. Und doch wusste ich, dass dies der Ort war. Ich hob die Hand, um zu klopfen, aber ehe meine Finger die Tür berührten, erklang eine Stimme. Ruhig, kultiviert, aber kalt wie Stahl. »Komm herein, Brandon. Ich habe dich erwartet.« Die Tür schwang von selbst auf. Der Raum dahinter war ein Büro, aber nicht irgendein Büro. Die Wände waren mit alten, in Leder gebundenen Büchern vollgestellt. Ein massiver Schreibtisch aus dunklem Holz dominierte die Mitte. Auf der linken Seite befand sich ein gigantisches Aquarium, in dem hunderte exotische Fische in bläulichem Licht schwebten. Auf der rechten Seite standen Pflanzen, lebendig, pulsierend, mit Farben, die in der Natur nicht existieren dürften. Und dann sah ich ihn, Alexander Ravencroft. Er saß hinter dem Schreibtisch, elegant gekleidet in einen grauen Anzug, seine Hände verschränkt vor sich. Seine Haut war makellos, seine Haare ordentlich zurückgekämmt, 2 geschwungene Hörner ragten aus seiner Stirn, schwarz wie Kohle. Aber es waren seine Augen, die mich lähmten, blutrot, tief, wie 2 brennende Löcher in der Realität. »Setz dich«, sagte er, mit einer Stimme, die gleichzeitig schmeichelte und schnitt. Ich gehorchte. Ich wollte es nicht, aber mein Körper bewegte sich wie von selbst. Die Luft im Raum war schwer, süßlich und durchzogen von einer unterdrückten Macht, die in jedem Winkel lauerte. »Du hast es weit gebracht«, sagte Ravencroft, ein Hauch von Belustigung in seiner Stimme. »Der Yeti, die Leere, Lucien, Jezabel, Elara, besonders Elara, eine zähe Seele.« Ich ballte die Fäuste. »Du hast sie getötet.« »Falsch«, erwiderte er ruhig. »Sie hat sich geopfert. Du hast ihr das gegeben, was sie am meisten wollte. Einen Sinn.« Ich wollte aufstehen, schreien, ihn an den Schreibtisch zerren. Doch ich konnte nicht. Er hatte mich, nicht physisch, aber seelisch. Sein Blick hielt mich gefangen. »Warum das alles?«, fragte ich. »Warum diese kranke Prüfung?« Er lächelte. »Weil es notwendig ist. Manche Dämonen reißen Seelen mit Gewalt aus den Körpern der Menschen. Ich hingegen warte, bis sie zu mir kommen, mit offenen Armen. Sie brauchen nur ein bisschen Geld, ein wenig Hoffnung, und ich gebe ihnen eine Bühne. Wer überlebt, darf gehen. Wer verliert, bleibt. Für immer.« Du bist ein Monster, flüsterte ich. Das ist korrekt, sagte er ohne jede Scham. Ein großer Dämon. Und du, hast gewonnen. Er öffnete eine Schublade, holte einen Umschlag hervor und reichte ihn mir. Ich nahm ihn automatisch. Er war schwer, voller Scheine. $10,000. Blutgeld. Aber deine Reise endet nicht hier, fuhr Ravencroft fort. Du hast eine Schuld. Ich runzelte die Stirn. Welche Schuld? Ich habe überlebt. Die Uhr. Ich sah auf. Jezebels Taschenuhr. Ich wollte sie zurückgeben. Stand auf, ging um den Tisch herum und stolperte. Die Uhr entglitt meinen Fingern, flog durch die Luft und als sie den Boden berührte, zersprang das Glas in 1000 kleine Splitter. Die Zeit hielt an. Und dann stand sie da. Jezebel. Sie war wie aus dem Nichts erschienen. Ihre violetten Augen füllten sich mit Tränen. Diese Uhr war ein Geschenk meines Bruders, flüsterte sie. Du hast sie zerbrochen. Ich stammelte Entschuldigungen, doch sie hörte nicht zu. Ihre Pupillen wurden schmal, ihre Gestalt veränderte sich, wuchs, dunkler, dämonischer. Du hast zwei Möglichkeiten, sagte sie mit tief grollender Stimme. Du stirbst. Jetzt. Oder du gibst mir deine Seele. Für 7 Jahre. Ich spürte Ravencrofts Blick in meinem Rücken. Es liegt ganz bei dir, sagte er amüsiert. Ich konnte nichts sagen. Ich nickte nur. 7 Jahre, flüsterte ich. Jezebel trat näher, berührte meine Stirn. Die Welt wurde schwarz. Als ich wieder zu mir kam, saß ich im Streifenwagen. Officer Granger grinste im Rückspiegel. Du lebst. Beeindruckend. Ich sagte nichts, reichte ihm den Umschlag. Die Fahrt verlief schweigend. Wochen später verließ ich die Stadt. Ich kontaktierte Elaras Familie, ließ einen anonymen Brief in ihrem Briefkasten. Elara liebt euch. Sie hat euch nie vergessen. Ich dachte, ich hätte alles hinter mir gelassen, bis meine kleine Schwester Julia auf das College ging und vor 3 Tagen verschwand. Jetzt bin ich zurück. Zurück im Ravencroft-Anwesen. Und dieses Mal werde ich nicht gehen, bevor ich sie gefunden habe. Der Himmel über mir war von wolkenlosem Grau, als ich den schmalen, zerbröckelten Pfad zurück zum Ravencroft-Anwesen betrat. 5 Jahre waren vergangen, seit ich diesen Ort verlassen hatte. Doch alles sah aus wie in jener Nacht. Als wäre die Zeit hier selbst erstarrt, eingefroren in einem Moment zwischen Leben und Tod. Die schwarzen Eisenpforten standen offen, wie eine Einladung oder eine Falle. Ich trat hindurch, die Schritte schwer, den Puls fest in der Kehle. Die Blumenbeete zu beiden Seiten des Weges blühten noch immer, doch bei näherem Hinsehen erkannte ich, dass ihre Blütenblätter in seltsamen Mustern pulsierten, als atmeten sie. Die Marmorstatuen, die ich einst bestaunt hatte, wirkten jetzt wie Grabwächter, ihre Blicke kalt und leer, mit Rissen über die Gesichter verteilt, als hätten sie zu viele Geschichten gesehen, die sich hier wiederholten. Ich hatte keine Einladung, kein Flyer, kein Versprechen. Nur den brennenden Willen, meine Schwester zurückzuholen und die Schuld zu begleichen, die ich nie vollständig abgetragen hatte. Die Tür öffnete sich, noch bevor ich klopfen konnte. Jezebel stand im Eingang. Sie war nicht gealtert, nicht ein bisschen. Ihre violetten Augen fixierten mich mit jener Mischung aus Spott und Trauer, die mir nur allzu bekannt war. »Du bist zurückgekommen«, sagte sie. Keine Überraschung in ihrer Stimme, nur ein tiefer Seufzer. »Sie ist hier, nicht wahr?«, fragte ich, die Hände zu Fäusten geballt. »Deine Schwester kam vor 3 Nächten«, antwortete sie ruhig. »Und sie hat bereits die Regeln erhalten.« Mein Magen verkrampfte sich. Ich trat ein. Der Boden unter meinen Füßen fühlte sich weich an, fast organisch, als würde ich auf der Haut eines schlafenden Riesen laufen. Alles in mir schrie nach Flucht, nach Umkehr. Aber ich war nicht mehr der verängstigte Junge von damals. »Bring mich zu ihr«, forderte ich. Jezebel schüttelte langsam den Kopf. So einfach ist das nicht. Du bist kein Teilnehmer. Du hast keinen Schutz. Du bist hier. Als Gast und Gäste haben keine Rechte. Ich presste die Lippen zusammen. Dann mach mich zum Teilnehmer. Ein kurzes Lächeln huschte über ihr Gesicht. Es gibt nur eine Art, zurück in das Spiel zu gelangen, und du weißt, wie gefährlich das ist. Dieses Mal könntest du wirklich sterben. Dann sei es so. Sie nickte. Dann beginnt deine zweite Prüfung. Jetzt. Die Tür fiel hinter mir zu. Die Dunkelheit schloss sich wie ein Mantel um mich und die vertraute Kälte des Hauses kroch mir wieder unter die Haut. Ich wusste, was auf dem Spiel stand. Und ich wusste auch, ich hatte keine Zeit zu verlieren. Die Taschenuhr war wieder in meiner Hand, unversehrt. Als hätte sie die Jahre in der Hölle selbst überdauert. Ich klappte sie auf. 2:54 Uhr. Nur etwas mehr als 3 Stunden, bis das Haus seine Pforten erneut schließen würde. Ich begann zu laufen. Raum um Raum suchte ich ab. Doch das Haus spielte wieder mit mir. Es verzerrte die Räume, ließ Türen verschwinden, stellte mir Flure in den Weg, die endlos wirkten. Ich begegnete dem Yeti wieder. Dieses Mal roch er mich, jagte mich durch einen zerfallenden Ballsaal, brüllte mit einer Wut, die das Gebälk zum Beben brachte. Ich entkam nur knapp, indem ich in eine Falltür stürzte, die mich in einen Raum warf, dessen Wände sich bewegten wie Lungen. Ich rief nach ihr. Immer wieder. Julia. Julia. Keine Antwort. Doch dann, in einem zerfallenen Salon, hörte ich es. Ein Schluchzen. Leise. Verzweifelt. Menschlich. Ich trat näher. Dort, auf einem zerschlissenen Sofa, in einer Staubwolke aus Spinnweben und Dämmerung, saß ein junges Mädchen mit dunklem Haar und blassem Gesicht. Ihre Hände zitterten. In ihrer Faust hielt sie ein Blatt Papier. »Julia«, hauchte ich. Sie blickte auf. Ihre Augen weiteten sich. »Brandon?« Ich stürzte zu ihr, nahm sie in die Arme, fühlte ihren zitternden Körper, ihr schnelles Herz. Sie war real, lebendig. Und sie war panisch. »Ich habe es nicht geschafft«, stammelte sie. »Ich habe geschlafen. Ich weiß nicht, wie lange...« Ein Schauer lief mir über den Rücken. »Dann müssen wir sofort hier raus.« »Geht nicht«, sagte eine andere Stimme hinter mir. Ich fuhr herum. Ravencroft. Er stand im Türrahmen, elegant wie eh und je. Dieselben roten Augen, dasselbe kalte Lächeln. »Sie hat verloren. Das heißt, sie gehört jetzt mir.« »Nein«, sagte ich, »ich fordere sie heraus. Für ihre Freiheit. Noch vor Morgengrauen.« Ravencroft hob eine Braue. »Ein letztes Spiel?« Ich nickte. »Ein letztes Spiel.« Er trat näher. Die Luft um ihn herum flimmerte vor dämonischer Energie. »Sehr gut. Ein Spiel. Wenn du gewinnst, ist sie frei. Wenn du verlierst, bleibst du. Für immer. Und diesmal nicht für 7 Jahre.« Ich sah zu Julia. Ihre Augen flehten mich an. »Ich bin bereit«, sagte ich. Ravencroft schnippte mit den Fingern. Die Uhr in meiner Hand sprang auf 3:43 Uhr. Das Spiel hatte begonnen. Die Wette war abgeschlossen. Ravencroft hatte sich zurückgezogen, aber sein Schatten lag noch immer schwer über dem Raum. Ich spürte ihn in jedem Atemzug, als würde das Haus selbst meine Entscheidung verdauen, als hätte ich ihm einen Knochen zum Nagen gegeben. Julia saß noch immer zusammengesunken auf dem Sofa. Ihre Augen flackerten zwischen Hoffnung und Furcht. Ich stand langsam auf, schob die Taschenuhr in meine Jackentasche und streckte ihr die Hand entgegen. »Du musst mitkommen. Wir bleiben in Bewegung. Ab jetzt zählt jede Sekunde.« Sie zögerte nicht. Ihre Finger klammerten sich an meine wie an einen Rettungsring. Das Haus war erwacht. Es wartete nicht mehr. Es lauerte. Wir rannten durch die Flure, die sich vor unseren Augen verzogen. Türen, die vorher dort gewesen waren, verschwanden. Neue tauchten auf, aber hinter ihnen lag nichts als Schwärze. Aus der Tiefe des Hauses hörte ich wieder das Kreischen der Leere, langsam zäh, aber gnadenlos. Der Yeti ließ erneut sein Brüllen durch die Hallen hallen, und aus einem der oberen Räume drang das kichernde Lachen von Lucien. »Halt dich an die Regeln«, rief ich ihr zu, während wir durch eine Bibliothek stürmten. »Keine Clementinen, nicht schlafen, keine Texte lesen und bleib immer in Bewegung.« »Ich erinnere mich«, flüsterte sie. »Aber ich hab Angst.« »Ich auch«, gab ich zu. »Aber wir schaffen das. Gemeinsam.« Wir rannten und rannten und rannten. Die Stunden vergingen langsam, qualvoll langsam. 4 Uhr, 4:13 Uhr, 4:38 Uhr. Ich kämpfte gegen die Erschöpfung an. Mein Körper wollte nicht mehr, meine Beine brannten, mein Kopf dröhnte. Julia stolperte mehrmals, aber sie hielt sich aufrecht. Ich half ihr über einen zerbrochenen Türrahmen. Wir duckten uns vor einem rasenden Schwarm schwarzer Insekten, die in einer Galerie aus der Decke brachen, und rannten durch eine Halle, in der der Boden aus gespiegeltem Wasser bestand. 5:04 Uhr. Wir hatten nur noch weniger als eine Stunde. Dann das Brüllen. Der Yeti war wieder da. Ich packte Julia am Handgelenk. »Links!« Wir warfen uns in einen Raum. Ein Salon, überfüllt mit Porzellanpuppen, die uns stumm anstarrten. Ihre Augen glänzten im Zwielicht. Hinter uns krachte es. Der Yeti rammte die Wand. Die Tür splitterte. »Hinter das Regal!« flüsterte ich heiser. Wir warfen uns hinter ein Bücherregal. Ich hielt Julia den Mund zu, als das Ungetüm durch den Raum stampfte, das Mobiliar zertrümmerte, seine kehligen Laute wie ein grausamer Herzschlag. Dann Stille. Nach einer Ewigkeit tropfte das schwere Keuchen des Wesens ab. Seine Schritte entfernten sich. Wir blieben noch eine Minute liegen. Ich zählte jede Sekunde. 5:29 Uhr. Wir bewegten uns weiter. Der letzte Abschnitt der Prüfung war angebrochen, doch etwas war anders. Das Haus war still. Zu still. Keine Monster, keine Flure, die sich verschoben, keine Schatten, die sich bewegten. Nur endlose Dunkelheit und das Geräusch unserer Schritte. Dann standen wir wieder im Eingangsbereich. Die riesige Doppeltür lag vor uns. Offen. Draußen der erste Hauch von Dämmerung. »Wir haben es geschafft«, flüsterte Julia. Ihre Stimme war brüchig. Ich trat einen Schritt vor. Doch dann ein kalter Wind. Die Gestalt erschien aus dem Nichts. Alexander Ravencroft. Er stand mitten in der Halle, elegant, makellos, als hätte er nicht eine Sekunde geschlafen. Seine roten Augen glommen wie Glut. »Du bist besser, als ich dachte«, sagte er leise. »Aber du vergisst etwas.« Ich hob den Kopf. »Was?« »Du hast eine Schuld.« Ich erstarrte. Die Taschenuhr. Langsam zog ich sie aus der Jacke. Unversehrt. Keine Kratzer, kein Bruch. »Ich habe sie nicht zerstört«, sagte ich. »Nicht dieses Mal«, Ravencroft betrachtete sie. Dann lächelte er. »In der Tat«, er trat zur Seite. »Dann geh und vergiss nicht, was du gesehen hast, denn du wirst es nie ganz loslassen.« Julia riss die Augen auf. »Komm!« Wir stürmten durch die Tür. Der Wind traf uns wie eine Wand. Die Morgensonne stieg über den Horizont. Wir waren draußen, frei. Ich drehte mich noch einmal um und sah, wie sich die Türen des Anwesens schlossen. Ravencroft stand noch immer da. Und er lächelte. 3 Tage später verließen wir die Stadt. Für immer. Julia sprach kaum über das, was geschehen war. Ich auch nicht. Aber in manchen Nächten, wenn der Wind seltsam heult und der Mond zu rot scheint, höre ich die Flure des Hauses noch immer. Und in meiner Jacke trage ich die Uhr. Sie tickt noch. Immer weiter.